Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Nanette ist am Mikrofon. Guten Tag. Wir öffnen heute das erste Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Wieder zusammengestellt von Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Katja Gasser hat ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet«. Mit ihr gleich ein Gespräch. Zuerst aber dieses.
In den letzten Tagen konnte man staunen. Es gab eine heiße Nachrichtenware und die hieß Rilke.
Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Sie spielt an auf einen in der Literaturwelt mit Spannung erwarteten Termin. Heute wurde dem Archiv in Berlin der Rainer Maria Rilke Nachlass Gernsbach übergeben. Seit dem Tod Rilkes 1926 war er im Besitz der Familie, zog einige Male um, lagerte zuletzt im badischen Gernsbach im Wohnhaus der Familie Sieber-Rilke. Forschende konnten einzelne Dokumente auf Anfrage einsehen, aber den Gesamtbestand kannten nur die Rilke-Erben. Das wird sich nun ändern. Das Marbacher Literaturarchiv konnte den Nachlass mit Hilfe privater und öffentlicher Stiftungen zu einem nicht genannten Betrag erwerben. Es handelt sich um allein 10.000 Manuskripte, dazu Briefe, Notizbücher, Zeichnungen, Rilkes Bibliothek. Darunter auch Gedichte.
Warum hat Rilke diese Gedichte nicht veröffentlicht? Die sind alle unveröffentlicht. Wahrscheinlich, weil er sie später nicht mehr gut fand. Trotzdem waren die sicher ganz wichtig für ihn, denn er hat hier geübt. Er hat geübt, mit der Sprache umzugehen, denn Sprache war sein Instrument.
Sagt Ulrich von Bülow vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Christoph König sprechen, Leiter der Rilke-Forschungsstelle an der Universität Osnabrück. Er arbeitet gerade an einer kritischen Rilke-Gesamtausgabe. Meine erste Frage war, Herr König, von einem Jahrhunderterwerb war heute die Rede. Ist dieser Superlativ angemessen?
Der Superlativ ist doppelt angemessen. Also zunächst handelt es sich um einen der größten und bekanntesten Autoren deutscher Sprache weltweit. Rilke wird neben Kafka und Goethe zu stellen sein. Ein nicht nur deutscher, sondern ein europäischer Dichter mit einem beeindruckenden lyrischen Werk und Prosa-Texten. Und es ist ein bedeutender Moment für die Nachlasssituation und weiterhin für die Rilke-Forschung und das Publikum, das an Rilke interessiert ist. Wie Sie sagten, ist der Nachlass seit fast 100 Jahren nicht systematisch zugänglich gewesen.
Was wissen Sie, Herr König, denn jetzt überhaupt schon über diese Dokumente? Man konnte ja immer nur einzelne auf Anfrage einsehen.
Der Nachlass wird im Grunde genommen kontinuierlich seit etwa 100 Jahren benutzt. Einer der bedeutendsten Rilke-Philologen, Ernst Zinn, hat das etwa tun können. Und über diese laufende Benutzung wissen wir in etwa, was im Nachlass enthalten ist. Wenn man das von der Typologie des Materials her betrachtet, sind es Briefe an Rilke vor allem. Es ist eine große Bibliothek mit Büchern, die Rilke kommentiert und angestrichen hat. Es ist eine große Sammlung von Notiz- und Taschenbüchern und es sind natürlich Manuskripte und Vorstufen zu diesen Manuskripten, vorzüglich auch der großen Gedichte wie etwa die Duinese-Elegien.
Welcher Rilke wird jetzt zum Vorschein kommen, hat Sandra Richter vom Marbacher Literaturarchiv heute gefragt. Was denken Sie?
Also ich denke, dass man tatsächlich einen Rilke verstärkt zu sehen bekommt, wie man ihn bisher nicht sehen konnte und auch nicht sehen wollte. Wer genau las, konnte schon sehen, dass Rilke in einer wunderbaren Art sprachskeptisch, sprachschöpferisch, den Alltag der Menschen einbeziehend gearbeitet hat. Aber nun kommt noch etwas hinzu, was man in Einzelfällen auch schon studieren konnte, nämlich die Beobachtung, wie Rilke es gemacht hat. Seine Kreativität wird also in diesem doppelten Sinn, was die innere Dynamik der Werke anbelangt und was die Genese der Handschriften anbelangt, zum einen entzaubert und er gewinnt seine ihm angemessene Aura wieder zurück.
Aus Ihnen spricht jetzt der Rilke-Forscher, natürlich, Herr König, aber nun stand ja Rilke auch in regem Austausch mit der Kunst- und Kulturwelt seiner Zeit. Also reicht das, was da nun an neu zugänglichen Dokumenten vorliegt, vielleicht auch über Rilke hinaus und beeinflusst unsere Sicht auf die Moderne ganz allgemein?
Man bekommt einen neuen Blick auf die Moderne, insofern als man sieht, aus welchen Quellen die Moderne schöpfen konnte. Wir kennen aus der großen Edition von Hugo von Hofmannsthal, wie stark die Autoren in ihrer Kultur verankert waren, die geradezu repräsentieren wollten. Bei Rilke ist es insofern besonders, und das haben seine Zeitgenossen auch immer beobachtet. Er liest viel, aber er nimmt Abstand, er kommentiert, er distanziert sich davon und verbirgt, enigmatisiert die Quellen in seinen Gedichten. Und diese Enigmatisierung kann man nun ans Licht bringen und auf diese Weise auch nicht nur die Gedichte selbst, sondern auch die Moderne insgesamt schärfer und mit Verstand durchdringen.
Es sind ja nicht nur Manuskripte von Rilke selbst, sondern auch über 400 Bände seiner Bibliothek. Da geht es also nicht um die, mit denen er in Austausch stand, sondern was er gelesen hat. Bände mit ganz vielen Anmerkungen, auch mit Blütenblättern drin, die Rilke gepresst hat. Was kann man daraus über Rilke erfahren?
Man kann sehen, auf welche Weise Rilke gelesen hat. Rilke hat nicht versucht, eine große Bildungskultur zu repräsentieren, sondern er hat Autoren gesucht, die er als Vorläufer seiner speziellen, im Symbolismus mitgeprägten Dichtung sehen konnte. Zum Beispiel, es gibt von Goethe ein Singspiel, Pandora, das hat er als das größte Werk Goethes betrachtet. Das aber insgesamt, wenn man auf Goethe blickt, nur scheinbar ein Nebenwerk ist. Für ihn war es ein Punkt, an dem er anknüpfen konnte. Und so wird also diese Bibliothek auf eine bestimmte Weise, die poetische Auswahl, die Rilke in der Tradition getroffen hat, sichtbar.
Jetzt hat Ulrich von Bülow, Leiter der Abteilung Archiv in Marbach, heute gesagt, allein die Notizbücher von Rilke werden noch viele, viele Forscher viele, viele Jahrzehnte lang beschäftigen. Wann wird dieser Nachlass überhaupt erschlossen und wissenschaftlich ausgewertet sein?
Also der Nachlass ist von der Familie immer schon zur Verfügung gestellt gewesen, wenn auch nicht systematisch. Er ist also bis zu einem gewissen Grade auch erschlossen und geordnet. Was das Erschließen auf der inhaltlichen Seite anbelangt, also wen hat er getroffen, das wird da vermerkt, welche Bücher hat er gelesen, wie stehen die Briefentwürfe zu den Briefen, die dann abgeschickt worden sind, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die Forschergenerationen noch in Anspruch nehmen wird.
Sie selbst, Herr König, arbeiten ja gerade zusammen mit Theden van Walmoden an einer Rilke-Gesamtausgabe, die bei Waldstein erscheinen soll, der erste Band schon nächstes Jahr. Was bedeutet jetzt die Veröffentlichung dieses umfangreichen Nachlasses für Ihre eigene Arbeit? Müssen Sie nochmal neu anfangen?
Nein, also wir freuen uns enorm über diese lang erwartete Zugänglichkeit des Nachlasses. Uns war der Nachlass bis in eine große Detailtiefe sekundär schon zugänglich, indem wir die Recherchen der Forscher, die in Gernsbach jahrzehntelang aus- und eingingen, studiert haben. Also wir können nun von einer, wie ich es genannt habe, zweiten Herausgeberschaft zu einer richtigen Herausgeberschaft vorangehen, indem wir nun überprüfen, was wir in einer indirekten Weise schon sehen konnten.
Christoph König war das, Leiter der Rilke-Forschungsstelle an der Universität Osnabrück, über die Bedeutung des Rilke-Nachlasses, der heute dem Marbacher Literaturarchiv übergeben wurde.
Adventskalender. Ich bin Christian Rapansel, Redakteur und Moderator im Buchmagazin Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke den neuen Roman von Ned Bowman, Venomous Lumpsucker. Das ist ein unscheinbarer Fisch. Schon mal gehört? Der gemeine Lumpfisch, so heißt er auf Deutsch. Ist nicht irgendein Fisch, sondern der intelligenteste Fisch überhaupt. Oder vielleicht war er auch nur der intelligenteste Fisch überhaupt. Das weiß niemand so genau. In diesem dystopischen Szenario, in dem der Mensch quasi übermorgen schon endgültig das nächste Massensterben ausgelöst hat. Nur die beiden Protagonisten, die suchen verzweifelt nach einem letzten gemeinen Lumpfisch. Da ist zum einen der Manager eines globalen Rohstoffkonzerns, dessen vollautomatisierte Abbaudrohnen vielleicht versehentlich die letzte Population dieses Superfisches ausgelöscht haben und auf den deswegen das Gefängnis wartet. Und da ist eine Biologin, die den gemeinen Lumpfisch für derart intelligent hält, dass sie ihn für einen sehr morbiden Racheplan einspannen will. Das Besondere an diesem Roman ist, dass Ned Bowman uns zwar mit jedem Absatz neue und irrwitzige Ideen hinwirft, aber er wirkt dabei in jeder Zeile glaubwürdig und völlig logisch. Und ganz nebenbei verhandelt er dabei Fragen wie, was ist uns eine Spezies wert, von der wir noch nie gehört haben? Und was wäre, wenn Tiere wüssten, dass wir Menschen gerade achselzuckend ihre ganze Gattung auslöschen? Mehr als nur einmal habe ich online nachgeschlagen, welches Detail hier eine verrückte Erfindung ist und was der ganz reale Irrsinn ist. Also gibt es vielleicht wirklich einen Zertifikatehandel, mit dem Konzerne sich das Auslöschen bestimmter Spezies erkaufen können? Das ist ein Buch für alle, die einen großartigen Roman über einen rachsüchtigen Fisch lesen wollen. Eine stilsichere Kreuzung aus Öko-Thriller und böser Komödie. Intelligent und bissig. Und ein Geschenk für alle, die jetzt sofort das englische Original lesen wollen. Venomous Lumpsucker von Ned Bowman.
Hinter unserem ersten Adventskalendertürchen hat Christian Raphansel Venomous Lumpsucker von Ned Bowman versteckt. Wer lieber auf die deutsche Übersetzung wartet, die erscheint im März bei Liebeskind unter dem Titel Der gemeine Lumpfisch. Und jetzt geht es um ein Buch, das sich auch bestens als Weihnachtsgeschenk eignet, zum Beispiel für Familien. Katja Gasser ist Leiterin des Literaturressorts beim ORF Fernsehen, gerade beurlaubt, weil sie den Gastlandauftritt Österreichs bei der nächsten Leipziger Buchmesse als künstlerische Leiterin betreut. Und im ersten Lockdown 2020, da hat sie begonnen, Dialoge mit ihrer Tochter aufzuschreiben. Das Buch reicht bis ins Frühjahr 2022 hinein, ist also eine Art Langzeitprojekt und heißt »Von Erwachsenen hab ich mir mehr erwartet. Erfundene und gefundene Dialoge«. Ich habe Katja Gasser gefragt, wer ist dieses Ich aus dem Titel?
Es ist wohl dieses Kind, wobei ich die Einschätzung von Erwachsenen habe, ich mir mehr erwartet, durchaus mit diesem Kind teile. Denn sieht man sich zurzeit in der Welt um, muss man sagen, es wird einem ja Angst und Bang. Und eben, man könnte sagen, von Erwachsenen hätte ich auch ich mir mehr erwartet.
Dieses Ich ist auf den ersten Blick aber ein Mädchen. Wie alt ungefähr?
Inzwischen 11, aber als wir damit begonnen haben, war sie so eben 9, 9, 9,5, 10.
Sie haben also im ersten Lockdown tatsächlich angefangen, Dialoge mit ihrer Tochter aufzuschreiben. Die letzten sind dann datiert auf den Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine, wobei bei diesen Dialogen wahrscheinlich immer schon auch ein bisschen Pointierung, Literarisierung dabei war, oder?
Sowieso, das war ja das tatsächlich Schöne an dieser Arbeit. Irgendeinmal haben meine Tochter und ich verstanden, dass wir diese Gespräche, die wir in der Art oder in einer Spielart davon, was sich jetzt in diesem Buch findet, geführt haben, eben zu so kleinen Miniaturen fügen könnten. Und dann fingen wir an, eben das auf Facebook zu posten, einfach aus Freude am Tun. Und es war ein völlig absichtsloses, gemeinsames Herumbasteln an kleinen, eben literarischen Miniaturen. Und dann war es kurzfristig auf Facebook so ein kleiner Mini-Erfolg. Und wir hatten das Glück, dass dieses kleine, absichtslose Projekt jetzt in diesem kleinen Buch münden konnte.
Jetzt müssen wir aber unbedingt mal so eine Miniatur hören, Frau Gasser.
Eine, auf die ich immer wieder zurückkomme und die sich mehr oder minder wirklich so ereignet hat, wie sie da steht, lautet wie folgt. Kind, Mama, irgendwie passen alle Kinder zu ihren Familien. Mutter, findest du? Kind, ja, finde ich. Ich passe auch gut zu euch. Mutter, das scheint mir auch so zu sein. Kind, aber das Problem ist, du und Papa, ihr passt überhaupt nicht zusammen. Mutter, findest du? Lange Pause. Kind, eigentlich sind wir eine schrecklich unpassende Familie. Und diese eine schrecklich unpassende Familie, ich bin davon überzeugt, dass jede Familie auf ihre Art eine schrecklich unpassende Familie ist und finde, dass das ein schönes Bild ist, dass dieses Kind für diesen Zustand Familie, in den wir alle ungefragt geworfen werden, gefunden hat.
Frau Gasser, das ist ein guter Moment, um auf die Illustratorin einzugehen, Maria Freney, denn die hat auch genau zu dieser Miniatur eine wunderbare Zeichnung gemacht. Die sind alle so scheinbar naiv gehalten, mit wenigen schwarzen Strichen. Man denkt so ein bisschen an Gregs Tagebuch, aber dann haben diese Illustrationen es doch in sich. Was schätzen Sie daran?
Ich schätze daran genau das, was Sie jetzt hervorgehoben haben, dass auf den ersten Blick man glauben könnte, das sei alles recht naiv, auf den zweiten Blick aber zu sehen ist, dass das unglaublich genau und auch tiefsinnig, jetzt im besten Sinne des Wortes, tiefsinnig gearbeitet ist. Und die Illustratorin Maria Freney war auch ausschlaggebend für meine Tochter und mich, dass wir uns dann wirklich entschieden haben, dieses Buch auch wirklich zu machen. Ich fand, und auch meine Tochter, dass der Ton dieser Skizzen in diesen Arbeiten von der Maria Freney das richtige Licht finden. Und eben der Anteil von der Maria Freney an diesem Buch ist ein herausragender. Und ohne sie wäre es zu diesem Buch jetzt aus meiner Einschätzung auch gar nicht gekommen.
Lassen Sie uns nach diesem dringend notwendigen Exkurs zu den Illustrationen nochmal auf diese Miniaturen kommen. Es gibt da die auch nicht unwitzigen, aber irgendwie erwartbaren Schräglagen in Gesprächen mit Kindern. Also zum Beispiel, wenn die Tochter feststellt, dass der Vater ja richtig alt ist oder wenn Wörter, die das Kind noch nicht so richtig beherrscht, so leicht verrutschen. Einer meiner Lieblingsdialoge dreht sich dann aber darum, dass Erwachsene mehr aushalten müssen als Kinder, denn sonst hätte Kindsein ja gar keinen Sinn. Also das ist ja schon hohe Philosophie. Und an einer anderen Stelle wirft die Tochter der Mutter vor, sehr viel Geduld mit der Arbeit zu haben, aber winzig wenig mit ihr. Autsch, das sind so Momente, in denen sicher nicht nur Sie sich erkennen. Was legen diese Dialoge frei?
Ich glaube, einerseits die Nüchternheit unser aller Existenz und gleichzeitig aber auch die poetische Kraft dessen, wodurch wir im Alltag gehen und es oft nicht sehen. Und im Blick von Kindern ereignet sich manchmal eine Poesie, die man als Erwachsener nicht nachahmen kann, weil sie so entschlackt ist von Erfahrung, von Wissen. Und das hat manchmal etwas besonders Widerständiges. Oder auch die Erfahrung, die ich, und die macht wahrscheinlich auch jedes Elternteil auf seine Art, mit meinem Kind mache, dass die Fragen, die gestellt werden, so grundlegend sind, so existenziell, wie man es als Erwachsener selten tut. Die Nüchternheit einerseits dieses Blicks des Kindes und gleichzeitig die poetische Kraft, ohne das jetzt aber überhöhen zu wollen.
Also diese nüchterne Philosophie in nur wenigen Sätzen, die trifft man tatsächlich im Alltag selten an. Mögen Sie uns vielleicht noch ein Beispiel hören lassen?
Eine meiner liebsten Miniaturen ist die, in der Slavoj Žižek vorkommt. Und diese Miniatur geht so: Kind vor dem Einschlafen. Mama, ich hab dich manchmal sehr gern. Mutter, das ist schon sehr viel. Kind, du bringst mir manchmal auch tolle Sachen bei. Mutter, was zum Beispiel? Kind, diesen einen Satz zum Beispiel von diesem einen, mit dem du mich immer beschimpfst, wenn ich mir zu oft mit den Händen ins Gesicht fahre. Mutter, Slavoj Žižek. Kind, ja. Mutter, und der Satz? Kind, dass ein Mensch, der nur Mut hat und keine Angst, ein Idiot ist. Und diesen Satz habe ich meiner Tochter tatsächlich einmal vorgelesen und auch da die Erfahrung, das ist dann etwas, was direkt reingeht in die Knochen offenbar. Und dieser Satz hat eben dieses Kind nachhaltig beschäftigt und dieser Satz kam in Runden immer wieder in unsere Gespräche zurück.
Da kann man jetzt mal sehen, wie hochphilosophisch diese Dialoge sind. Ihr Buch heißt jetzt im Untertitel Erfundene und gefundene Dialoge, Frau Gasser. Wie viel Prozent sind er und wie viel gefunden oder haben die alle etwas von beidem?
Genau so, wie Sie es zuletzt gesagt haben. Es haben alle etwas von beidem. Wobei es so war, als wir damit angefangen haben, eben war von Beginn an dieses Kind involviert. Und irgendeinmal hatte ich das Gefühl, ich kann das jetzt einfach auch allein, weil ich habe den Dreh heraus. Und dann fing ich an so Miniaturen zu basteln, eben ohne die Vorgabe dieses Kindes. Und ich scheiterte kläglich. Das heißt, was alle Dialoge verbindet, ist, dass kein einziger Dialog ohne dieses Kind hätte entstehen können. Aber eben deswegen ist der Untertitel auch wichtig, erfundene und gefundene Dialoge. Auch dieses Kind ist ja zum Teil eine Selbsterfindung, eine Erfindung. Und auch diese Mutter ist zum Teil eine Erfindung. Und das ist wichtig, dass man das daran versteht. Wie in jedem Leben steckt etwas Fiktionales und in jedem Text steckt aber zugleich auch Leben. Und in dieser Mixtur sind auch diese Dialoge gehalten.
Ein Geschenkbuch für Familien oder alle, die mit Kindern zu tun haben oder die einfach lachen und staunen möchten. Katja Gasser war das über ihr Buch »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet. Erfundene und gefundene Dialoge«, erschienen im Leihkamp Verlag. Und das war der Büchermarkt für heute. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten, unter anderem um akute Atemwegserkrankungen. Einen guten Abend wünscht Dina Netz.